FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Jetzt sind wir angekommen in dem Wissen, dass du heute über 90 Minuten einfach online sein musst und dass du dir einfach auch kaum was leisten darfst, speziell gegen Gegner auf diesem Level. Also diese Spiele zeigen uns natürlich auch, wo wir zulegen müssen, wo wir drauf sein müssen und wie unbarmherzig es sein kann.
Ja. Sprach der Trainer Gerd Struber nach der 1:2 Niederlage gegen den Hamburger SV. Und er hätte selbiges Fazit im Grunde auch nach Spieltag 2, nach dem 2:2 Unentschieden bei der SV Elversberg ziehen können. Mit einer kleinen Ausnahme vielleicht, okay, Elversberg hat in der Breite sicher nicht die Qualität wie der HSV. Ansonsten trifft aber alles zu. In beiden Spielen gilt, wenn du während des Spiels offline bist und sei es nur für ein paar Minuten, wenn du Fehler machst, dann wird das bestraft, auch in der zweiten Fußball-Bundesliga. Autsch, hätte mir einen Saisonstart mit einer weniger schmerzhaften Lektion gewünscht. Aber so ist es eben. Wir gucken gleich zusammen noch genauer drauf. Aber jetzt erstmal Tag zusammen. Willkommen hier in eurem FC-Podcast. Freue mich, dass ihr dabei seid und besondere Grüße gehen gleich mal raus in aktuell eher kühlere Gefilde, während ich mir hier eine abschwitze bei der Aufnahme dieser Podcast-Folge. Nach Finnland, Schweden, Dänemark, ja, wo der FC-Podcast ja auch gehört wird, bei angenehmen 22 bis 24 Grad. Grüße aber auch in die Hitze, nach Italien, Spanien oder auch Griechenland, das ja leider gerade mit heftigen Waldbränden zu kämpfen hat. Ich hoffe, es geht euch allen gut und die Lage rund um Athen bessert sich ganz, ganz schnell. Ich finde es jedenfalls großartig, dass das wirklich Programm hat. Überall, jede Fans vom FC Köln heißt es so schön in der Hymne. Und das kannst du halt auch immer wieder auf der Hörerweltkarte dieses FC-Podcasts schön sehen, die mir so ein Analyse-Tool zu jeder neuen Folge bereitstellt. Die vergangene Folge vor dem Saisonstart hat sogar jemand in Kuba gehört. Also falls du jetzt wieder dabei bist, fühl dich von mir gefeiert. Ich finde es herrlich, wie sich FC-Fans über den ganzen Globus verteilen. Und ich freue mich immer total, wenn mir einige Fans dann hin und wieder mal schreiben und ein bisschen was davon erzählen, wie sie es schaffen, tausende Kilometer entfernt dem FC trotzdem ganz nah zu sein, ja, die FC-Liebe aufrechtzuerhalten. So wie das zum Beispiel vor einigen Tagen Robert Stokowi getan hat. Eigentlich eine echte Kölsche Jung, geboren in der Südstadt. Seit ein paar Jahren ist Robert aber ausgewandert und in den Vereinigten Staaten von Amerika zu Hus. Genauer gesagt in Albuquerque im Bundesstaat New Mexico. Das sind mal, ich habe nachgeguckt, eben 18 Flugstunden weg von Köln. Und trotzdem spielt der FC weiterhin eine große Rolle in Roberts Leben, wie er mir geschrieben hat. Auch dank des Fanclubs 1. FC Köln Supporters USA, den er mitbegründet hat und der mittlerweile stolze 200 Mitglieder hat, von denen viele übrigens auch US-Amerikaner sind. Spannende Geschichte, von der ich unbedingt mehr hören wollte und deshalb haben wir beide uns Ende vergangener Woche per Zoom zusammengeschaltet und miteinander über seine FC-Zeit in den USA gequatscht. Es hat großen Spaß gemacht und selbstverständlich seid ihr eingeladen, euch diese spannende Geschichte gleich hier im FC-Podcast auch anzuhören. Nur schon mal so viel. Es ist echt erstaunlich, wie Köln, wie der FC selbst Menschen packt und begeistert, die bislang nicht einmal in der Stadt, geschweige denn im Stadion gewesen sind und ein Spiel des 1. FC Köln live gesehen haben. Also, das alles gleich hier im FC-Podcast. Jetzt aber erstmal wieder zurück zum Liga-Alltag, der zwar erst 2 Spieltage alt ist, dem FC aber gleich mal deutlich gemacht hat, oh, dieser Weg wird kein leichter sein. Du kriegst auch in der zweiten Liga nichts geschenkt. Fehler werden bestraft und wenn du aus deinen eigenen Chancen zu wenig machst, dann wird's eben schwer, ein Spiel zu gewinnen. Das war beim Auftakt vor 50.000 Zuschauern im Rhein-Energie-Stadion beim Traditionsduell mit dem Hamburger SV so. Entstand 1:2 und das war ganz ähnlich auch beim Zweitliga-Zwerg. Und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich abwertend, aber anhand der Größe des Vereins ist es nun mal so. Beim Zweitliga-Zwerg SV Elversberg im nur 10.000 Zuschauer fassenden Stadion an der Kaiserlinde so. Endstand 2:2. In beiden Partien war definitiv mehr drin für den FC. Insgesamt wäre das über das gesamte Spiel aus meiner Sicht auch nicht unverdient gewesen. Dass es aber eben nicht mehr geworden ist, das hat sich der FC dann schlussendlich vor allem selbst eingeborgt. Hier für euch die Zusammenfassung aus dem Radio Köln FC Radio mit Reaktion von Gerd Struber, Dennis Husembasic und Timo Hübers. SV Elversberg gegen den 1. FC Köln.
Willkommen im Stadion an der Kaiserlinde, im kleinsten Stadion der zweiten Fußball-Bundesliga.
Unser Anspruch war klar, heute hierher zu kommen und schon drei Punkte mitzunehmen. Und ich denke, wir haben speziell in der ersten Halbzeit auch vieles in die Richtung investiert und richtig gemacht.
Husen Basic rechts raus, dann Thiemann mit Anlauf über die rechte Seite, steckt da durch auf Ljubicic, der ist dann 5 Meter Raum. Rückpass kommt, Lepolle, verpasst knapp, Nachschussmöglichkeit, Meiner quergelegt und dann Downs übers Tor. Husen Basic, Ball läuft jetzt wieder deutlich besser beim FC, Meiner mal auf die rechte Seite ausgewichen. Im Zusammenspiel mit Ljubicic, wieder Meiner am Fünfer, kurzes Eck und dann ist noch eine Fußspitze dran und der Ball rauscht knapp am zweiten Pfosten vorbei. Müsste der Keeper Nicolas Christoph gewesen sein, der gerade noch so den Fuß rausschnellen lässt, im Stil eines Eishockey-Torhüters hält. Zweite gute Chance, diesmal Lindmeiner in der 14. Spielminute. Der FC setzt aber nach, über die rechte Seite Ljubicic, Thiemann. Schaltet sich auch heute immer wieder offensiv mit ein. Ljubicic steckt dann durch auf Martel. Martel im Strafraum, legt dann zurück auf Lempola. Lempola, Husen Basic. Tor! 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 Dennis Husen Basic mit dem 1:0.
Ja, wir haben den Gegner natürlich analysiert. Wir wussten, wo die Räume offen sind. Und wir wollten auch genau so die tiefen Bälle spielen, auf die Außen, auf unsere Zähler. Und ja, das war genau so, wie wir uns vorgestellt haben, das erste Tor. Danach haben wir noch weitere Möglichkeiten, auf 2:0 zu stellen. Einmal hätten wir auf der Linie und ja, das müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen vorwerfen lassen, dass wir da ein bisschen kaltschnäuziger werden müssen.
Paccarada, 3 Schritte Anlauf, bringt den Ball scharf rein an den 5-Meter-Raum. Downs nochmal quer mit dem Kopf, Hübers, war da drin, nochmal Lepolle oder Christoph im Fallen, kratzt den Ball von der Torlinie. Ecke von rechts für die Elversberger. Die erste in dieser Partie, der FC hatte sogar schon 7 Eckbälle. Wird hier gerade angezeigt auf der Anzeigetafel. Ball kommt halb hoch rein an den 5-Meter-Raum. Paccarada hält den Fuß raus und vielleicht sogar ein Konter. Lindmeiner läuft da am Ball vorbei. Im Nachsetzen ist er da. Paccarada diagonal in Richtung Ljubicic. Da verschätzt sich der Elversberger und Ljubicic übers Tor.
Ich finde, wir waren kontrolliert, wir waren dominant. Wir haben uns einige Chancen rausgespielt, die dann auch für mehr Tore hätten reichen müssen, schon in der Halbzeitpause.
Blick auf die Statistik verrät uns 15:2 Torschüsse für den ersten FC Köln in Halbzeit 1. Torschüsse aufs Tor 5:0 für den FC. Also klare Dominanz, was diese Kategorie anbetrifft. Aber das Ergebnis von 1:0 für den FC ist halt knapp.
Wenn wir in der ersten Halbzeit den Sack vielleicht mit 2-3-0 schon zumachen, ich glaube, das würde den Gegner auch zusätzlich irgendwie ein bisschen demoralisieren. So lassen wir ja die Tür halt einen Spalt breit offen. Den nutzen die direkt nach der Pause, weil wir ja irgendwie noch im Tiefschlaf sind. Schließen dann, glaube ich, nicht gut. Verteidigen sind in letzter Linie nicht gut.
Die Elversberger hartnäckig mit Baum. Der legt sich den Ball vorbei. Jetzt hat er plötzlich die Flankenmöglichkeit. Da kommt der Ball scharf rein an den Fünfer. Schlecht geklärt vom FC. Nochmal die Torschussmöglichkeit. Und da ist der Ball im Tor. Da ist der Ball im Tor, weil der FC da noch im Tiefschlaf ist. Husen Basic setzt immerhin gut nach. Schüttelt zwei Elversberger ab, da kommt der Pass auf Downs. Downs, Downs gegen Christoph. Und er macht die Hosenträger zu und hält den Ball. Blockt diesen Schuss. Downs blank vom Keeper der Elversberger.
Und das hat meine Jungs ein bisschen in der Denkphase gebracht, ja, in dem Moment. Und da haben wir eine Phase gehabt, wo wir einfach das Momentum hergeben haben, wo Elversberg dann aufgekommen ist.
Die sind deutlich mutiger geworden, deutlich aggressiver jetzt auch in den Zweikämpfen und sie kommen über die rechte Seite. Dann im Zentrum Pfeil. Dann die Chance, das Lachen ihn nochmal quergelegt und Tor. Und Tor 2:1 für Elversberg. Das Spiel ist gedreht. 62. Minute, der FC 1:2 hinten, gibt das Spiel hier völlig aus der Hand.
Nach der Halbzeit schlafen wir die ersten 10-15 Minuten, dann steht es auch ganz schnell 2:1. Das darf uns so nicht passieren.
Und jetzt liegt hier noch kurz nach seiner Einwechslung Marc Uth verletzt auf dem Boden. Und wir kennen alle seine Verletzungshistorie. Der war fast 2 Jahre raus mit kurzen Einsätzen zwischendrin, hat sich zurückgeackert. Also wenn der jetzt hier schon wieder ausfallen sollte, obwohl Gerd Struber, obwohl alle doch so auf ihn jetzt gesetzt hatten, auch in dieser Partie, Was wäre das bitter? Er hält sich das Trikot vors Gesicht und ich glaube, er kann nicht weitermachen.
Tut mir in erster Linie als Mensch, als Person natürlich super leid. Er kämpft sich irgendwie immer wieder ran. Körper macht ihm dann oft einen Strich durch die Rechnung und natürlich auch für uns auf dem Platz dann irgendwie ein bisschen runtergezogen, auch wenn es eigentlich runterziehen soll oder darf und auch kein Grund dafür ist, dass wir dann nicht ins Spiel gefunden haben. Aber es ist natürlich super bitter. Also weil er, wie gesagt, wenn er fit ist, kennen wir ihn alle, ist ein Unterschiedsspieler und so. Ja, tut das schon weh als Mitspieler auch.
Wir aber als Mannschaft, als Team den Glauben nicht verloren haben, immer dran zu bleiben und dieses Momentum uns zurückerkämpft haben zum Ende hin des Spiels mit viel Einsatz, mit viel Energie.
Parkerada, einfach mal lang vorne rein, dann verschätzt sich der Evensberger, Tigges, Christoph Hiltz, spitzer Winkel. Für Tigges, Schuss mit dem linken Fuß aufs kurze Eck, aber Christoph hält erneut. 82. Minute.
Am Ende aus meiner Sicht ein mehr als verdienter Ausgleich, weil wir einfach über die gesamte Spielzeit mehr für dieses Spiel getan haben und auch mehr investiert haben.
Die Ecke kommt von der rechten Seite, hoch rein, Kopfball, Tor, Tor, Tor! Der Cap macht's! Timo Übers mit dem Kopf ins lange Eck! 2:2!
Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Irgendwie war er drin danach. Also ich habe es auch nicht gesehen, weil er dann ja quasi 180 Grad hinter mir reingeht. Ist dann zum Glück reingefallen, hatte erste Halbzeit schon eine gute Kopfballchance, wo glaube ich auf der Linie geklärt wird. Ja, haben wir uns aber auch auf die Fahne geschrieben, da mehr Torgefahr zu entwickeln. Und heute war es mal mein Kopf.
6 Minuten Nachspielzeit, 90 sind rum, 6 Minuten gerade angesagt. Also das ist noch eine Menge, um hier noch auf Sieg zu stellen für den ersten FC Köln. Wieder Parkerada am Ball. Da kommt er. Kopfball und dann hält Christoph Waldschmidt mit dem Kopf. Bisschen zu zentral gesetzt, der Kopfball. Und dann macht er sich ganz lang und legt den Ball mit einer Hand über die Querlatte. Nicolas Christoph, nächste starke Parade des Elversberger Keepers.
Zumindest die Reaktion dann die letzten Minuten passt. Ich glaube, können vielleicht sogar noch ein zweites Tor schießen oder am Ende ein drittes. Ja, aber so ganz zufrieden sind wir natürlich trotzdem nicht.
Und da kommt der Schlusspfiff und dann ist es beendet. Und so trennen sich der SV Elversberg, die SV Elversberg und der 1. FC Köln 2:2 unentschieden.
Wichtig ist einfach, dass wir uns rausgestrampelt haben, nochmal aus der schwierigen Situation und dann trotzdem noch einen Punkt hier mitnehmen. Das war natürlich nicht unser Anspruch, wir wollten hier einen klaren Sieg landen, aber man sieht einfach auch, wie schwer es ist und dass Elversberg einfach auch einen klaren Plan hat, dass das auch richtig gute Kicker sind. Aber im gleichen Atemzug muss ich halt sagen, ja, es wäre heute einfach viel, viel mehr drinnen gewesen, wenn wir in der ersten Halbzeit natürlich da schon den Deckel moderat drauf tun auf den Topf.
Willkommen in der harten Zweitliga-Realität. So sieht sie aus. Und glaubt's mir, ich ärgere mich immer noch darüber, dass der FC den möglichen Auswärtssieg so aus der Hand gegeben hat. Das war 45 Minuten lang eine richtig gute Leistung. In der Pause war ich total überzeugt, dass der FC die 3 Punkte holt, den ersten Saisonsieg feiern kann. Die meisten der mindestens 2.500 FC-Fans im Stadion vermute ich auch. Es war eine tolle Unterstützung, übrigens ungewohnterweise diesmal fast direkt neben mir. Die FC-Fans hatten ihre Blöcke bei mir auf der Haupttribüne, also nur ein paar Meter entfernt, weil hinter einem der beiden Tore im Moment die Tribüne neu gebaut wird. Da ist im Moment nur Baustelle angesagt. Aber wenn du trotz vieler Chancen nur ein Tor schießt und dann gleich nach der Pause so dermaßen die Kontrolle verlierst, dann kippt so ein einseitiges Spiel und am Ende musst du ja fast noch froh sein, zumindest noch diesen einen Punkt geholt zu haben. War total unnötig, haben nach dem Abpfiff auch viele FC-Akteure selbst gesagt. Timo Hübers habt ihr beispielsweise gehört, Dennis Husin-Basic. Ja, und auffällig, dass der FC auch in der zweiten Liga mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat wie im Abstiegsjahr. Da kommt wahrscheinlich auch euch einiges bekannt vor. Vorne fehlt weiterhin in vielen Situationen der konsequente Torabschluss. Hinten bekommen sie zu leichte Gegentore. Ja, und wenn diese Rückschläge in einem Spiel kommen, so wie zum Beispiel kurz nach der Pause in Elversberg, dann hat diese Mannschaft offenbar nach wie vor Probleme, dem Stand zu halten, nicht den Kopf zu verlieren. In Elversberg ist es nach dem Blitzgegentor ja für rund 20 Minuten ziemlich hektisch und teilweise chaotisch abgelaufen. Fehlende Führungsspieler sind vergangene Saison dafür oft als Grund angeführt worden. Etwas, das der FC mit veränderten Hierarchien in den Griff bekommen wollte. Aber Elversberg zumindest hat gezeigt, dass da immer noch eine Menge Arbeit zu machen ist. Wobei ich zwei Spieler da unbedingt rausnehmen möchte, die haben definitiv ihre Leistung gebracht übers gesamte Spiel hinweg. Die sind vorangegangen, auch in der schwierigen Phase. Als da wären Kapitän Timo Hübers und Dennis Husem-Basic. Beide haben nicht nur wegen ihrer Tore aus meiner Sicht eine richtig überzeugende Leistung gezeigt. So, und einer, der durch seine Qualitäten in der zweiten Halbzeit hätte unterstützen können und sollen, ihr habt es gehört in der Zusammenfassung, der musste nur wenige Minuten nach der Einwechslung schon wieder runter vom Feld. Es ist ein Drama, das nicht enden will. Marc Uth. Immer wieder kämpft er sich zurück. Immer wieder werden dann große Hoffnungen in ihn gesetzt. Tut er auch selbst. Der will ja. Aber immer wieder kommt dann der nächste Rückschlag. Und das diesmal, obwohl er eine komplett auf ihn zugeschnittene Sommervorbereitung absolviert hat. Der FC wollte da überhaupt kein Risiko mehr eingehen. Er hat sich erstmal wochenlang individuell vorbereitet, ist dann relativ spät ins Mannschaftstraining eingestiegen, hat ja dann auch die erste Spielpraxis, also im Wettkampf, auch erstmal in der U21 gehabt, eine Halbzeit lang. Es ist im Grunde alles gemacht worden, was du tun kannst im Vorfeld, damit es diesmal gut geht, aber es ist leider nicht gut gegangen. Ganz, ganz bitter, wie dieses Comeback in Elversberg gelaufen ist. Bitter vor allem für ihn selbst, aber die gute Nachricht, um die gleich hinterherzuschieben: Es ist wohl nur eine Zerrung, so hat es der Verein dann zwei Tage später kundgetan. Vermutlich also ein in Anführungsstrichen nur kleiner Rückschlag. Aber auf der anderen Seite, die Zweifel, dass Uth nochmal der Unterschiedsspieler beim FC werden kann, den sich alle erhoffen, die sind jetzt nicht gerade geringer geworden. Und so ein erneuter Rückschlag ist für ihn persönlich natürlich auch alles andere als gut. Also vor allem für sein Vertrauen in den eigenen Körper, dass er irgendwie wieder zurückgewinnen muss. Also ich drücke die Daumen, dass es wirklich dann nur ein Mini-Rückschlag ist, dass er möglichst schnell dann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Bis zum DFB-Pokal in Sandhausen wird es wohl nichts, aber vielleicht dann schon wieder zum Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig in knapp zwei Wochen. Müssen wir abwarten, ich behalte das im Blick und jetzt machen wir an der Stelle aber mal eine Vollbremsung, denn ich möchte hier jetzt nicht nur Fruststimmung verbreiten im FC-Podcast. Die Saison ist erst zwei Spieltage alt, ja, und bei allen Kritikpunkten, es gibt ja auch viele positive Dinge, die diese ersten zwei Spieltage gezeigt haben. Wenn die Mannschaft von Gerhard Struber die Vorgaben umsetzt, wenn sie voll auf Sendung ist, wenn sie ihren Pressing-Fußball geschlossen durchzieht, nach Ballgewinn schnell umschaltet, dann gehört der FC zu den Top-Teams der Liga. Da bin ich fest von überzeugt. Das haben sie in vielen Phasen gegen den HSV, aber auch dann in Elversberg gezeigt. Ja, wenn ich mich da an die ersten Minuten gegen den HSV erinnere, bis zum Patzer von Jonas Obig, da war der FC extrem dominant. Der HSV wirkte total überfordert. Ja, und die zweite Halbzeit war der FC dann die komplett bessere Mannschaft. Klar, sie haben sich schwer getan gegen einen so tiefstehenden HSV. Unter Baumgart hat, glaube ich, die eigene Mannschaft noch nie so tief gestanden. Also da war ich selbst ein bisschen überrascht, wie sie da eher schon zwei Mannschaftsbusse vorm eigenen Tor geparkt haben. Aber sei es drum, Elversberg, erste Halbzeit, ne, haben wir jetzt auch nochmal in der Zusammenfassung gehört. Vielzahl an hochkarätigen Chancen. Also sie können es ja, es muss halt nur mehr Konstanz rein. Über die gesamten 90 Minuten. Und ja, deshalb bin ich bei Gerhard Struber, der nach Elversberg gesagt hat, ein Punkt nach zwei Spielen. Ja, das ist zu wenig, aber
leistungsmäßig würde ich sagen, geht vieles in eine gute Richtung. Wir müssen einfach schauen, dass wir stabiler einfach unsere Leistung noch konservieren über die gesamte Spielzeit. Da gibt es einfach den einen oder anderen Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Gleichzeitig stimmt mir das aber sehr, sehr hoffnungsvoll.
Es wäre auch Quatsch, oder? Schon nach zwei Spieltagen die Hoffnung aufzugeben. Also ich hoffe, ihr seid da bei mir, von wo auch immer ihr den FC verfolgt, ob direkt im Stadion oder tausende Kilometer entfernt von Kölle. Ja, der Globus ist voll von FC-Fans. Und damit machen wir jetzt hier im FC-Podcast, wie angekündigt, einen riesengroßen Satz zu einem FC-Fan, der ganz weit weg vom Club und ihm doch so nah ist. Auch dank eines Fanclubs, den er mitbegründet hat. Robert Stokowi heißt er. Vor gut einer Woche hat er mir von seinem Auswandererleben als FC-Fan geschrieben und vergangenen Freitag, also noch vor dem Spiel in Elversberg, haben wir dann auch schon per Zoom miteinander gequatscht. Denn ich wollte natürlich mehr darüber erfahren und spannende FC-Geschichten hören. Bitteschön. Robert, jetzt müssen wir erstmal aufklären. Du bist gebürtiger Kölsche Jung aus der Südstadt. Warum, um Himmels Willen, hast du die heilige Heimat verlassen?
Naja, also das darf man ja eigentlich nicht sagen, weil das grenzt ja schon an Blasphemie. Aber so mit 23 hatte ich irgendwie das Gefühl, so, oh, ich muss eigentlich auch nochmal raus. Ich muss nochmal was anderes sehen. Und also ich liebe Köln und die Südstadt, gerade Klodwigplatz 50678 ist meine Heimat, liebe ich über alles, aber ich glaube, es ist am schönsten, wenn man nach Köln zurückkommt, und deshalb bin ich dann erstmal nach Berlin gegangen, wie es hier Ishane Deckel bei dem Blackfurs heißt, ja, ne? Ganz typisch. Und habe dann da eine sehr nette Amerikanerin kennengelernt. Und sind wir 2019 in die USA ausgewandert. Und so hat es mich hierhin verschlagen. Es war die Liebe.
Und wo wir bei der Liebe sind, die Liebe gehört natürlich auch zu einem gewissen Maße dem ersten FC Köln. Ich hoffe, das verträgt sich mit deiner inzwischen Ehefrau, glaube ich, ne?
Absolut, also in gewissem Maße. Nee, die Liebe ist tatsächlich nochmal ein ganzes Stück angewachsen. Also je mehr Distanz man dazu hat, also wenn man natürlich hier die Fußballspiele drüben sieht oder so, oder gerade um Karneval rum, da kriege ich immer das arme Dir. Da will man dann natürlich wieder zu Hause sein. Also ich glaube, so diese Entfernung und so, das macht schon allen was mit einem. Und also Köln habe ich eigentlich immer im Herzen mit dabei, auf jeden Fall.
Und jetzt haben wir noch gar nicht genau aufgeklärt, wo genau du vor deinem Mikrofon sitzt. Es sind so, ich habe nochmal nachgeguckt, ungefähr 18 Flugstunden von Kölle entfernt, quasi in der Wüste, in der Hochwüste. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Ich sitze gerade in meinem Haus in Albuquerque, New Mexico. Die meisten kennen es aus Breaking Bad oder so. Fantastische Landschaften, wunderbare Stadt mit einem wunderbaren Fußballverein. Da ging mir das Herz auf. Ich bin vor einem Monat knapp hier hingezogen von der Ostküste. Und New Mexico United ist praktisch so ein Zweitligaverein, der sich von der Fankultur her so ziemlich wie der FC anfühlt. Also sehr heimisch, sehr direkt, sehr offen, wunderbare Fans, tolle Spieler, und da bin ich eigentlich auch hier zu Hause.
Und wenn wir hier in Köln bei Temperaturen über 30 Grad anfangen rumzujammern, oh Gott, ist das heiß, da kannst du nur müde drüber lachen, ne?
Also wir haben ja natürlich jetzt gerade Hochsommer, also da sind die Temperaturen dann locker mal auf 40 Grad gefühlt. Aber das Schöne ist natürlich dann, sobald in Köln und in Deutschland, Dunkeldeutschland, die Regensaison anfängt, dann kommt hier der goldene Herbst, und du hast, ich glaube, im Jahr 320 Sonnentage hier in New Mexico. Das heißt, Sonne satt, auch im Winter, und das ist natürlich wunderbar.
Jetzt also Albuquerque, aber du hast es vorhin schon kurz angerissen. Angekommen in den USA bist du zunächst mal in Chicago. Du hattest die FC-Liebe natürlich mit im Gepäck und hast dann auch gleich, ja, Gleichgesinnte gefunden in einer Bar in Chicago, ne? Erzähl mal, wie war das?
Richtig, also ich bin rübergeflogen von Frankfurt nach Chicago, habe dann meinen Stempel im Pass bekommen, habe dann jetzt eine Green Card, und das Erste, was ich am nächsten Morgen gemacht habe, ist, ich bin in einen Coffeeshop reingelatscht, und da war ein Barista, der hatte, ich weiß nicht mehr, Liverpool-Trikot oder sowas an, und dann meinte ich so, hör mal, wo gibt's denn hier eine gute Bar, wo man Bundesliga gucken kann? Da meinte er, ach, schau mal, AJ Hudson's, das ist eine ganz gute Bar, da habe ich mal nachgeguckt, so ein Irish Pub, ganz typisch, und da gehst du einfach mal hin am Spieltag, und was ist das Erste, was ich sehe, als ich zur Tür reinkomme? Zwei große FC-Schals hängen an der Wand, und dann habe ich die Barleute gefragt, so, hör mal, wem gehören die denn? Und dann haben sie mich sofort weitervermittelt an Jake, und Jake ist dann sofort einer meiner besten Freunde oder der erste Freund, den ich hier in den USA überhaupt getroffen und einen sehr guten Freund nennen konnte, und der hat 2017 eigentlich damit angefangen, so die Fankultur in den USA zu organisieren. Das hat er erstmal auf lokaler Ebene, dann regionaler Ebene gemacht und dann hat sich das sehr schnell in so ein Netzwerk verwandelt und das ist seitdem stetig angewachsen. Da haben wir zusammengearbeitet mit Leuten aus Cincinnati, in Ohio, in Omaha, Nebraska und so. Und das heißt, ich bin da direkt reingerutscht und hatte dann Leute, mit denen wir dann Fußball gucken konnten. Das war ja wunderbar.
Und ab dem Zeitpunkt war für dich wahrscheinlich klar, okay, wenn ich kurz nach meiner Ankunft jetzt schon einen FC-Fan da vor Ort treffe, da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele andere, die müssen wir alle zusammenbringen. Und dann hat sich daraus quasi der erste FC Köln Supporter USA ergeben, der Fanclub? Oder wie war, kann man das so zusammenfassen?
Ja, genau. Also die Idee war tatsächlich irgendwann mal über einem Bier, dass wir gesagt haben, hör mal, es gibt so viele Leute, wir in Chicago hängen in einer größeren Gruppe zusammen. Wir waren so 10, 15 Leute oder so. Das ist wunderbar, das macht Spaß. Aber es gibt natürlich auch Leute in, was weiß ich, in Alabama oder in Portland oder in DC oder so. Und die kennen vielleicht keine anderen Leute und vielleicht müssen wir die einfach alle zusammenbringen. Und da habe ich dann gesagt, so pass mal auf, warum machen wir es nicht so, dass wir einen Supporter-Club gründen. Mitgliedschaft kostet nichts. Jeder kann sich anmelden, sobald, also wenn er oder sie in den USA wohnt und FC-Fan ist. Dann machen wir Newsletter und so, verbinden die ganzen Leute und organisieren das Ganze ein bisschen mehr. Und darüber ist dann diese ganze Fanszene erstmal zusammengerückt. Da haben sich auch viele Leute erstmal gefunden und gesehen, so, ah, okay, es gibt noch andere Leute in meiner Stadt und haben dann angefangen auch Sachen, Spiele zusammen zu gucken. Und dann gibt's natürlich die großartigen einjährlichen Treffen, die wir seit 2018 veranstalten.
Ja. Über die wir gerne gleich noch reden können, aber jetzt
gerne.
Erklär uns erstmal auf, was waren denn das überhaupt für Leute? Waren das auch Ausgewanderte aus Köln und Umgebung oder kamen die aus aller Welt?
Also tatsächlich hat es mich überrascht, denn ich dachte auch so, ach ja, da werde ich bestimmt den einen oder anderen kölschen Exilanten treffen oder so, aber das war tatsächlich nicht der Fall. Ich war, also oder bin sogar noch so ziemlich der Einzige. Ich weiß von zwei anderen, von 200 plus X, die tatsächlich kölsche Vergangenheit haben. Die meisten anderen sind entweder mal nach Deutschland gereist, fanden Köln ganz gut, haben entfernte Verwandte, die mal in Deutschland gewohnt haben und haben darüber so die Verbindung gefunden. Manche haben einfach nur Fußball-Manager-Spiele gespielt und fanden das Logo gut und haben sich dann darüber mit dem Verein irgendwie verbandelt, haben über ganz, ganz viele Spiele und intensive Recherche dann tatsächlich sehr viel Kenntnis vom FC, von Köln, von der Stadt, von der kölschen Kultur. Und Kölsch ist, glaube ich, seit 2012 sehr viel importiert worden in die USA. Das heißt, okay, auch übers Bier haben sehr viele Leute die Verbindung. Und man darf das nicht unterschätzen. Also manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die Leute in Köln, auch der Verein, manchmal so ein bisschen Minderwertigkeitskomplex haben. Also, ja, wir sind ja nur wir. Nein, aber Köln ist halt echt eine Marke. Das sticht halt wirklich raus und das polarisiert auch hier drüben in den USA. Also die Leute, die mal durch Köln selbst durchgefahren sind, einfach den Dom zu sehen, den Rhein zu sehen, mal Karneval mitzubekommen, mal im Stadion gewesen zu sein, das sind einfach so prägende Erlebnisse. Oder einer hat mir erzählt, hör mal, ich bin da in Köln einmal mal kurz aus dem Zug ausgestiegen, bin in ein Brauhaus rein, das hat mir so gut gefallen, da bin ich immer wieder gekommen und er ist jetzt jedes Jahr einmal dort. Das heißt, ganz viele Leute haben völlig verschiedene Herangehensweisen, wie sie zu Köln gefunden haben. Die meisten von denen sind aber Amerikaner, von denen eine Handvoll Deutsch sprechen. Manche versuchen das irgendwie so hinzubekommen, aber die Sprachbarriere ist trotzdem da, aber trotzdem leben die Leute einfach dieses Fan-Dasein, die kölsche Kultur hier auch aus. Wir schreiben uns regelmäßig so in WhatsApp-Chats, wenn jemand mal einen Kölsch gefunden hat, das sehr gut schmeckt, von dem es tatsächlich einige gute gibt hier in den USA. Und ja, also es ist fantastisch zu sehen, wie viel Liebe die Leute für Köln haben. Selbst Leute, die noch nie in Köln waren, aber trotzdem einfach eine Verbindung zu der Stadt und dem Verein haben.
Also es ist tatsächlich irgendwo dieses viel zitierte Köln-Gefühl, FC-Gefühl, was die Leute packt, ne? Wenn ich das richtig verstehe, denn da ist ja nun mal die Sprachbarriere, die kriegen gar nicht so mit, was erzählen die Leute da überhaupt in Köln. Ist sowieso schwer, wenn man dann nicht unbedingt Kölsch spricht, aber irgendwie packt es sie, ne?
Auf jeden Fall, also ja, um es mit Big Mike Colonia zu sagen, hier Kölsche Vita ist auf jeden Fall eine Marke und da stehen die Leute drauf. Aber man muss auch sagen, also natürlich geht das, die Geschichte mit Köln-Fans in den USA viel weiter zurück, als wir sie nachverfolgen können. Ich habe das mal versucht zu recherchieren, bin da aber kläglich dran gescheitert. Es gibt bestimmt Köln-Fans schon in den 60er, 70er Jahren und so weiter und so fort. Also was ich zum Beispiel gefunden habe, was ganz interessant ist, im Dane County, das ist um Madison, Wisconsin herum, so ein recht großer Bereich, dort gab es eine große Gruppe von Exilanten, die bis in die 60er Jahre hinein noch Kölsch gesprochen haben. Okay. Da gibt es von der Universität ein paar Sprachforscher, die haben tatsächlich Aufnahmen mit Leuten gemacht, die so ein ganz komisches Mischmasch zwischen ländlichen amerikanischen Akzent und Kölsch dann gesprochen haben. Und das haben die aufgenommen. Es gibt noch ein paar Aufnahmen, die man sich im Internet anhören kann. Und natürlich auch so Leute wie zum Beispiel ein paar jüdische Immigranten, die während des Zweiten Weltkriegs dann ausgewandert sind. Da gab es einen Typen, der hat an der Westküste eine Radiosendung gemacht und hat die ganze Zeit Karnevalsmusik aus Köln gespielt und hat dann so seine kölschen Wurzeln einfach am Leben gehalten. Und ich glaube, man nimmt etwas mit, egal ob es von einer Reise ist oder die Kindheit, dass man in Köln aufgewachsen ist, wie ich jetzt. Man nimmt irgendwie was mit und man hält das am Leben. Mhm. Ja, dann macht man einfach Sachen, man hat Spaß daran, man hat Freude, sich mitzuteilen, auszutauschen. Egal, wenn ich zum Fußballspiel hingehe, wenn ich ein FC-Trikot trage, kommen mindestens 8 Leute auf mich zu und sagen, hey, hör mal, geiler Verein, ja, kommst du aus Köln, was ist los? Ein paar Leute sprechen mich dann auf Deutsch an, um ihre Deutschkenntnisse auszuprobieren und so. Das heißt, da ist sofort Gegenliebe da. Und das ist also wirklich man schafft wirklich so ein positives Kraftfeld. Also selbst Fans von anderen Vereinen können einem eigentlich nicht böse sein, wenn man ein FC-Trikot trägt.
Super spannend. Und jetzt habt ihr euch in diesem ersten FC Köln Supporters USA ja sozusagen zusammengetan. Ihr seid jetzt rund 200 Mitglieder, richtig?
Genau,
und deine Rolle ist quasi auch so ein bisschen dann nochmal so eine Art Kulturvermittler zu sein, also diese kölsche, ja, Lebensfreude den Leuten noch näher zu bringen und dieses FC-Gefühl. Oder wie würdest du das beschreiben?
Also ich glaube, das mit der Lebensfreude, das machen die schon selbst. Mhm. Also die Leute finden ihre Kölschabenden in den lokalen Bars und so schon selber. Das machen die ganz gut oder stellen sich Playlisten zusammen von kölschen Liedern und so. Das machen die schon alles. Was ich sozusagen gemacht habe, ist tatsächlich die Verbindung zu schaffen, weil es einfach eine große Sprachbarriere zwischen den Fans hier und dem Club gibt. Beim FC sprechen recht wenige Leute fließend Englisch, hier sprechen recht wenig Leute fließend Deutsch. Das heißt, ich habe mich dann hingesetzt und habe einfach diese Kommunikation aufgebaut. Das heißt, wir sind im ständigen Austausch mit dem Club. Wenn es um Fragen der Mitgliedschaft geht, da gibt es so ganz einfache Probleme, dass bis vor ein paar Jahren zum Beispiel die Mitgliedschaftsformulare alle auf Deutsch waren. Da sind wir jetzt gerade dabei, das zu ändern. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel die Probleme, dass du aus den USA heraus gar nicht für deine Mitgliedschaft oder für einen Einkauf im Fanshop zahlen kannst, weil die Banksysteme in Europa und in den USA nicht kongruent sind. Mhm. Ja, das heißt, da sind einfach so Probleme, da kann ich dann aushelfen, kommunizieren und solche Sachen. Anfragen, wenn jemand mal rüberfliegt nach Kölle und ein Spiel sehen will, dann organisieren wir denen dann Karten und solche Sachen, das machen wir schon. Aber ich würde sagen, meine Rolle ist eher so zu informieren und so einen stetigen Fluss von Austausch und Informationen sozusagen zu gewährleisten. Das heißt, ich mache einmal pro Monat dann ein Newsletter, wenn gerade viel passiert, wie zum Beispiel jetzt in der letzten Saison gegen Ende. mache ich dann ein paar mehr, so mit, dann schreibe ich einfach so ein bisschen so frei nach Laune, also manchmal auch so ein bisschen launisch, dann ja, Reaktionen, Spielberichte, aber informiere auch rund um den Verein, rund um Köln und so weiter. Das heißt, wenn es eine neue Kölschmarke gibt oder so, dann informiere ich die Leute auch. Das heißt, es ist einfach so, ich nehme mir auch zum Beispiel viele Artikel aus dem Kicker, die halt auch nur auf Deutsch zu lesen sind oder so, oder höre mir Podcasts an auf Deutsch, fasse das zusammen, übersetze das und leite das an meine Leute weiter. Einmal pro Jahr mache ich dann auch so ein kleines gedrucktes Magazin, das ich hier selber ausdrucke und zusammennähe und dann rumschicke für die Saison mit allem drum und dran, also mit dem ganzen Kader, mit den Informationen, übersetze die Hymne. Ich koche gern hau dann ein paar kölsche Rezepte damit rein und so. Das heißt einfach, es sind halt einfach Sachen, die mir selber Spaß machen, wo es halt Spaß macht, die, ja, das ist einfach zu vermitteln. Ich mache auch ganz viel Grafikarbeit, wenn jemand sagt so, hey, kannst du mir ein Logo für meinen lokalen oder regionalen Club machen, mache ich gerne. Ein paar Leute wollen Fahnen haben, denen designe ich die Fahnen. Ich mache einen englischsprachigen Podcast über den FC, der hat gerade ein bisschen Pause gehabt, aus persönlichen Gründen.
Aber FC den überall, ne?
Genau, FC überall, den werde ich jetzt wieder aufgreifen. Ich hoffe, dass ich da jetzt in der kommenden Saison wieder ein paar Interviews mit Spielerinnen und Spielern und Trainern und Fans hinbekomme. Das wäre ganz schön. Ja, also es ist wirklich einfach so Volontärsarbeit, ein bisschen Liaison, aber es macht halt alles Bock. Und solange das Spaß macht, dann bin ich auch gern dabei.
Ja, und vorhin hast du schon gesagt, wenn ich da mit dem FC-Trikot laufe, dann kommen direkt 8 Leute an, sprechen mich an, sind begeistert. Also hört man schon raus, die Amerikaner sind da auch total offen, ne? Also die kommen sofort auf einen zu und nehmen wahrscheinlich dein Angebot dann auch total dankbar an, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist ja, das ist das Interessante hier in den USA. Da kämpfe ich dann auch ein bisschen für, ein bisschen pedantisch, dass die Bundesliga generell einfach ein größeres Standing sich aufbaut hier in den USA, weil die Leute haben Lust darauf. Ja, es ist schön zu sehen, dass Leute aus Kalifornien, weißt du, Greuther Fürth supporten, da sind ein paar Supporter dort. Ich habe so ein kleines Nebenprojekt, das heißt GFFA, will ich gar nicht lange drüber sprechen, aber German Football Fußball Fan Association, und da habe ich dann so eine Google Maps Karte mit allen Fans, die man so übers Internet findet, aufgebaut, und da kann man einfach mal gucken, wie viel Bundesliga Fans es überall gibt. Und also nicht nur der FC polarisiert, aber ich denke, gerade neben so großen Vereinen wie Bayern, wie Dortmund, wie Frankfurt, ist es, das sind ja Vereine, die sehr viel Geld in Marketing stecken. Der FC macht das nicht und hat trotzdem so eine Reichweite. Also da muss ja irgendwas dahinter sein. Das passiert ja nicht so von alleine. Und ich denke, das ist schon krass, wie viel Bock die Leute darauf haben. Und ich denke, es hängt auch ein bisschen an der Marke. Der FC hat einfach ein gutes Logo mit dem Geißbock. Das ist ein lebendiges Maskottchen. Die Stadt hat interessante Sachen zu bieten. Aber es ist natürlich auch einfach die gelebte Fankultur. Gerade die Ultras machen ja einfach unglaublich tolle Sachen, leben Fankultur einfach vor. Und das ist eine fanpolitische Sache, die ich hier in den USA auch sehr oft anspreche, weil hier in den USA ist es leider so, dass Fußball sehr viel mehr zu einem Business verkommen ist. Also die Liga und die Clubs wollen sehr viel mehr Kontrolle haben, sehen Fans sehr viel mehr als Kunden, als Fans. Und da halte ich natürlich gegen und sage, guckt euch mal an, was hier zum Beispiel die Fans in Köln machen. Das ist schon interessant. Und darüber dann einfach auch nochmal so ein bisschen Austausch zu haben und so kennenzulernen, okay, wie machen die politische Aktion? Was für Banner bringen die auf? Wie verbinden die Humor mit politischen Botschaften? Wie ecken die dann auch mal an oder stellen sich gegen den eigenen Verein, ohne jetzt irgendwie Brücken einzureißen und so? Und das ist schon interessant. Also die Fans hier drüben gucken sehr genau darauf, was in Deutschland und bei anderen europäischen Clubs und Ligen passiert.
Und versuchen vielleicht sogar, das zumindest in Ansätzen in ihre Stadien zu übernehmen. Also wenn wir zum Beispiel wieder nach Chicago gehen, gibt es auch einen größeren Fanclub, habe mit Rafael Schichos mal darüber im Podcast gesprochen, die dann auch mit einer großen Kapelle da aufmarschieren, glaube ich. Das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, ne?
Auf jeden Fall. Also ich denke, der Fußball, der organisierte Fußball in den USA reicht natürlich weit zurück, aber in der Form, in der man ihn heute vorfindet, ist er einfach sehr, sehr, sehr viel jünger. Und ich glaube, deshalb kann man den amerikanischen Fußball und den deutschen oder europäischen Fußball nicht wirklich miteinander vergleichen. Es sind zwei verschiedene Sachen, aber ich nehme den genau so, wie er ist. Also das ist das, was wir hier drüben haben, und da versuchen wir das Beste draus zu machen. Punkt. Ja, das ist genauso wie, wenn du in Deutschland dann guckst, okay, Frauenfußball und Männerfußball, wenn man die beiden vergleicht, da hast du einfach ein Problem. Ich glaube, Frauenfußball muss man einfach anerkennen als einen anderen Sport und dann hast du überhaupt gar kein Problem, weil dann kannst du es einfach als das genießen, was es ist. Und der Frauenfußball ist einfach fantastisch. Ja. Der ist übrigens hier in den USA, deshalb erwähne ich das, ist der Frauenfußball sehr viel besser und sehr viel besser organisiert und sehr viel kompetitiver als der Männerfußball. Aber ja, du hast es angesprochen, die Kapellen sind wunderbar, da werden Trompeten, Trommeln und alles mit ins Stadion gebracht, da ist die gerade die Latino-Fankultur ganz großartig mit dabei und das macht natürlich Spaß. Ich habe 2 Jahre in Chicago gelebt, haben dann dort Rafael Zichos im Stadion empfangen, das war schon schön, das hat Bock gemacht, ja. Und natürlich, was ich eigentlich, also natürlich hast du in Köln, ja, da fährst du mit der Bahn raus, mit der 1 zum alten Militaring und dann stellst du dich da an den Kiosk und trinkst 1, 2 oder 3 Kölsch und gehst dann ins Stadion. Hier hast du dann Tailgating, was teilweise paar Stunden vor Spielbeginn anfängt. Das heißt, die Leute haben Barbecues dabei, dann werden Spiele gespielt, da wird Bier getrunken und du kannst einfach rumgehen und dich mit den Leuten unterhalten. Das ist auch eine Sache, da musste ich mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, aber jetzt habe ich es absolut lieb gewonnen. Das ist eine total schöne Tradition, wo man auch sehr viel mehr Zeit dafür hat, ja, so ein bisschen Socializing zu betreiben, sich mit anderen Fans auszutauschen, die kennenzulernen und jetzt kennt man halt schon einige Pappnasen einfach beim Namen und das ist super.
Und du hast Rafael Schichos jetzt auch nochmal angesprochen, der ist auch Ehrenmitglied bei euch, also einer der 200 Aktiven bei den Supporters.
Genau.
Wenn man aber mal auf die ganzen Mitglieder guckt, das ist ja nicht so, dass sie sich alle in einer Stadt tummeln, die USA ist verdammt groß, es gibt viele Bundesstaaten. Erzähl mal, wie verteilt sich das Ganze und wie schafft ihr es trotzdem Kontakt zu halten? Du hast ja schon ein bisschen was angesprochen, deine Newsletter beispielsweise, also da passiert wahrscheinlich sehr viel über den digitalen Weg, ne?
Richtig. Also wir haben rund 200, also über 200 registrierte Fans in 48 von 50 Bundesstaaten, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Ja, und das verteilt sich so, dass du an der Ostküste, also wirklich von New England oben bis Florida runter, recht viele hast. Da ist natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Bevölkerungsdichte. Dann, wenn man weiter in die Mitte schaut, so Chicago, Cincinnati sind so Hochburgen, aber auch in South Carolina, in Tennessee, in Texas gibt's einige, in Atlanta, in Dallas und so weiter und so fort. In Omaha, Nebraska gibt's eine ganz große Fangruppe. Mhm. Und dann, also Chicago habe ich ja schon erwähnt, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Zentrum. Da tummelt sich so alles drumherum. Und dann dünnt sich, aber wenn man weiter nach Westen guckt, dünnt sich das so ein bisschen aus, einfach auch von der Bevölkerungsdichte her, ja, weil da ist dann ganz viel Farmland und so und ja, also so in Iowa FC-Fans zu finden, ist sicherlich nicht unmöglich, aber schwieriger. Und dann geht's weiter an die Westküste und da hast du natürlich dann wieder dichtere Besiedlungen, gerade in California sind halt sehr viele Fans, gerade in der LA, San Francisco Bay Area, da hast du schon einige. Also es ist recht typisch und logisch, dass es diese Ballungszentren in den Großstädten sind, wo man dann natürlich mehr Bars findet, wo man mehr Fans findet, wo es ein bisschen mehr Austausch gibt. Aber wir haben natürlich auch das große Problem, dass wir einfach sehr viele Zeitzonen haben. Also ich habe in Chicago gelebt, das war okay mit so einer Anstoßzeit in der ersten Liga, früh morgens sportlich, aber in Ordnung. An der Ostküste war es dann sehr gemütlich mit 6 Stunden Zeitunterschied. Jetzt in Albuquerque mit 8 Stunden Zeitunterschied und Anstoßzeiten der zweiten Liga wird es natürlich ein bisschen haarig, wie bei dem Spiel zum Beispiel jetzt am Wochenende oder letztes Wochenende, wenn der Podcast rauskommt, gegen Elversberg. Also ich werde leider natürlich nicht um 5 Uhr morgens aufstehen. Das macht es ein bisschen schwierig. Aber du hast, ich schweife ab, du hast gefragt, wie wir kommunizieren. Ja, WhatsApp, Discord, also so Online-Foren, ja. Darüber machen wir viel. Sehr viel auch persönlich über E-Mail. Ich spreche die Leute an, ab und zu verabrede ich mich dann einfach mal mit denen zu Zoom-Chats und so, einfach um mal nachzuhören, wie es so geht. Und dann tauscht man sich mal aus, wie so die Gedanken sind und so. Aber ich denke, das Hauptthema ist tatsächlich dieses jährliche Treffen, wo die Leute dann zusammenkommen und dann in Person dann einfach mal miteinander abhängen. Aber es gibt auch einige Fans, die dann mal rumreisen. Da kriege ich dann immer mal wieder eine Mail und dann heißt es, hey, ich bin auf einem Geschäftstrip oder ich besuche Fans oder Freunde oder Familie in der und der Stadt. Gibt's FC-Fans dort? Kannst du mich mit denen vernetzen? Das mache ich dann natürlich gerne. Ab und zu kommt dann auch mal jemand aus Köln rüber und die vernetze ich dann natürlich auch gerne. Oder gibt denen dann einen Tipp, wo sie dann FC-Spiele hier drüben gucken können.
Und du hast es, glaube ich, zu Beginn schon kurz gesagt, das nächste Jahrestreffen ist nicht mal allzu weit weg. Beschreib mal ein bisschen, wie sieht das aus? Fettes Barbecue und dann organisiert ihr ein paar Fässer Kölsch oder und dann wird gequatscht und die Hymne gesungen?
Also es hängt natürlich immer davon ab, wo wir es machen. Also das diesjährige Treffen ist vom 25. bis zum 27. Oktober in Albuquerque, New Mexico. Mhm. Alle Hörerinnen und Hörer sind natürlich herzlich eingeladen. Du natürlich auch, Guido, wenn du Zeit hast. Ich denke mal nicht,
weil
du
bist
wahrscheinlich, genau. genau, also wir werden das hier drüben machen und das machen wir organisiert seit 2018, immer in einer anderen Stadt. Und die Idee ist, oder wir scouten das sozusagen danach, wann wird gespielt? Wann spielt der FC? Idealerweise an einem Samstag. Mhm. Idealerweise ein spätes Spiel, damit die Anstoßzeit nicht zu früh ist. Und dann versuchen wir das zu verbinden mit einem Heimspiel eines lokalen Fußballclubs. Mhm. Ich kann jetzt zum Beispiel berichten vom letzten Treffen, das hatten wir in Washington DC. Das lief so ab, ich bin dann zusammen mit meiner Frau, die mich da glücklicherweise und dankenswerterweise auch immer wieder unterstützt dabei, sind wir dann mit einem Auto dann aus Rhode Island 8 Stunden runtergefahren nach DC und hatten dann einiges an Kölsch und Goodies im Gepäck. Die Gaffelbrauerei, ich war kurz vorher in Köln, die Gaffelbrauerei hat uns dankenswerterweise unterstützt und ich bin dann mit 3 großen Tüten im Handgepäck mit Kölschgläsern und Stickern und ich weiß nicht was allen und Kölschkränzen dann rübergeflogen und die habe ich dann mitgebracht. Vor Ort haben wir uns dann ein paar Bars rausgesucht, die Kölsch servieren. Und ja, dann ging es los an einem Freitag, da trifft man sich dann einfach zu einer lockeren Runde, tauscht sich aus, trinkt ein paar Kölsch, singt ein paar Lieder, wir haben einen Bluetooth-Speaker dabei und da läuft da alles von Casala über Blackfurs, über Planche Malheur und ich weiß nicht was, Cat Baloo. Das läuft dann über den Abend über und man tauscht sich einfach so aus. Einige bringen Sticker mit, andere bringen irgendwie Kölsch aus ihrer Stadt mit und dann probiert man das und so. Es ist einfach nettes Zusammensein. Ab und zu kommen dann so ein paar Fans von anderen Bundesliga-Clubs dazu, die natürlich immer herzlich willkommen sind. Das finde ich ganz schön. Wir hatten einen Bremen-Fan dabei, der super war. Ja, und dann am Samstag trifft man sich dann morgens früh in einer Bar, die dann auch dankenswerterweise 5 Fässer Kölsch organisiert haben und das dann vom Fass haben. Dann bestellen sich die Leute Frühstück, dann halten wir eine kurze Rede, hängen alle unsere Fähnchen auf und dann haben wir ein Trivia-Game gemacht. Ich habe ich glaube, 60 Fragen rund um Kölsch, Köln und den FC gemacht. Und dann haben wir die ganzen Goodies und Giveaways, die wir so angesammelt haben, die haben wir da auf dem Tisch ausgebreitet und die Sieger durften sich dann der Reihe nach was aussuchen und solche Geschichten. Ja, da hat dann einer, der recht gut abgeschnitten hat, hat sich dann einfach den Kölschkranz mit den 11 Gläsern genommen, ist dann sofort zur Bar gegangen, hat die aufgefüllt und hat die dann verteilt und so. Und dann, das war super. Ja, und dann haben wir das Spiel zusammen geguckt, live, die Hymne gesungen und haben dann ja einfach da gesessen, haben uns weiter ausgetauscht, einfach gequatscht, getanzt, Lieder gesungen und sind dann abends noch zum Stadion gejuckelt und haben dann ein Spiel vom DC United geschaut, ja. Und am Sonntag gibt es dann Katerfrühstück und dann fliegen alle wieder nach Hause.
Jetzt hast du aber gerade auch schon gesagt, mit dem FC Spiele gucken ist ein bisschen schwierig, gerade jetzt in der zweiten Liga, wenn die Anschlusszeiten noch ein bisschen früher sind. Tut weh oder guckst du es dann einfach real life an oder in der Zusammenfassung? Also wie macht ihr das, um irgendwie immer dann doch möglichst nah dran zu sein am FC?
Also, ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, gerade in der zweiten Liga. Also erste Liga läuft super, das ist sogar ein bisschen angenehmer als in Deutschland, wo das ja zwischen zwei Streaming-Anbietern jetzt so aufgesplittet ist. Hier macht das ESPN, mhm. Die zeigen alle Spiele der ersten Liga live und dann auch im Replay, das ist ganz angenehm. Und da haben wir es dann eigentlich immer so gemacht, dass die Leute, die das zu einer angenehmen Zeit gucken konnten, haben das dann live geguckt. Andere haben dann einfach das Handy und Social Media ausgemacht für den Morgen und haben sich das dann zu einer christlichen Zeit dann angeschaut. So habe ich das dann auch gemacht. Jetzt in der zweiten Liga ist es ein bisschen schwieriger, denn ESPN hat alle Rechte für die erste, zweite und ich glaube sogar dritte Liga. In der zweiten Liga wählen sie sich zwei oder drei Spiele pro Spieltag aus, die sie tatsächlich zeigen und alle anderen werden nicht gezeigt. Das stellt uns natürlich für ein großes Problem. Also jetzt das Eröffnungsspiel gegen Hamburg war natürlich kein Problem, das wurde gezeigt. Jetzt am Wochenende, zweiter Spieltag, das Spiel gegen Elversberg, da haben sie sich wahrscheinlich gedacht so, das wird wahrscheinlich nicht so toll. und das wird jetzt zum Beispiel nicht gezeigt. Das heißt, wir stehen jetzt gerade vor dem ganz großen Problem, wie Fans von anderen Zweitligavereinen gerade auch. Und da muss man ja einfach sagen, die zweite Bundesliga ist gerade so hochkarätig. Ich habe mal nachgeschaut, ich glaube, wir haben mehr Meistertitelgewinner momentan in der zweiten Liga als in der ersten Liga, wenn man mal alle Titel zusammenrechnet. Ja, das ist schon sehr schade. Ich würde einfach sagen, also ne, zeig alle Spiele und dann machst du drei Premium-Spiele und sagst, da setzen wir dann eine Kommentatorin oder einen Kommentator vor das Mikrofon und die anderen zeigen mal einfach so, wie sie sind. Das wäre ja wunderbar, so kannst du dich dann auch mit der Bundesliga dann einfach auseinandersetzen und die dann schauen. Aber das ist halt momentan nicht gegeben. Wir versuchen es weiter. ESPN ist da recht störrisch. Die Bundesliga macht da auch leider nicht so viel, wie sie machen könnte. Aber genau, da sind wir dann auf dich angewiesen und Radio Köln.
Ja.
Und das ist auch ganz schön, muss ich sagen, das ist eine super Sache. Als ich das erste Mal vor ein paar Jahren gehört habe, fand ich das großartig. Ja, die Leute, selbst die hier drüben kein Deutsch sprechen, hören sich die Radio-Live-Übertragung an. Und das heißt, da sitzt du dann, hörst Guido, du hörst das Stadion, weißt aber überhaupt nicht, was der erzählt. Und da habe ich mich mal mit den Leuten darüber unterhalten. Die meinten, ja, ich weiß zwar nicht, was der sagt, aber trotzdem versteht man, was passiert. Einfach darüber, was du ja über die Stimme vermittelst. Die Spielernamen kennt man natürlich dann irgendwann. Und irgendwann stellt sich dann auch so ein Standardvokabular ein, das man dann erkennen kann. Manche nehmen sich dann noch so einen englischen Live-Ticker mit dazu, damit sie einfach wissen, okay, das und das ist was gerade passiert, aber das finde ich schon fantastisch und ich meine für mich manchmal, also gerade jetzt in der letzten Saison in der Relegation, muss ich sagen, habe ich manchmal auch ganz gerne einfach die Spiele im Radio gehört und sie mir nicht angeguckt, weil ich bin einfach mit Radio aufgewachsen, Fußball im Radio, Samstag, ja klar, das hört man sich an. Das ist eine ganz andere Stimmung, die Aufnahmen aus dem Stadion sind super. Ja, und dann habe ich da zum Beispiel in Rhode Island mit meinem Hund am Strand gesessen oder bin dann am Strand langgelatscht oder saß in der Stadt mit meinem FC-Schal, mit meinem FC-Trikot und habe mir die Spiele angehört, habe Guido im Ohr und dann sitzt du da und irgendwann fällt das Tor und du rastest, egal wo du bist, einfach aus. Die Leute gucken ein bisschen komisch, aber sehen dann, okay, der hat ein Fußballshirt an, das scheint schon okay zu sein. Und hier drüben in den USA ist es das geflügelte Wort der Guido Vision. Also okay. Guido erzählt und wir stellen uns das visuell vor, was da im Stadion passiert. Also es geht auch ohne, aber natürlich mit Spielen, die man einfach live oder im Replay gucken kann, wäre es manchmal ein bisschen angenehmer.
Ja, also an der Stelle auf jeden Fall schöne Grüße an alle.
Ja, richtig aus.
Dass ich da noch was tun kann, dann auch für die Verständigung Köln, USA. Und wir können noch Stunden, glaube ich, weiterquatschen und wir sollten uns, glaube ich, auch unbedingt nochmal verabreden zum Podcast, weil ich glaube, da gibt es noch so viele spannende Geschichten, die du uns erzählen kannst aus den Vereinigten Staaten. Aber lass uns vielleicht zum Abschluss noch mal wieder nach Köln gucken. Mal ganz ehrlich, wie viel Heimweh ist bei aller USA-Begeisterung bei dir dabei? Wie gerne würdest du vielleicht dann doch öfter mal wieder in die Südstadt und vor allem natürlich ins Rhein-Energie-Stadion?
Ja, natürlich ist die das Heimweh, das arme Dir, das kommt und geht. Aber ich denke, also das Heimweh ist auf jeden Fall da. Köln ist einfach eine großartige Stadt. Also jedes Mal, wenn ich zurückkomme, nehme ich eigentlich auch kaum die Bahn. Ich fahre entweder mit dem Fahrrad oder ich laufe durch die Stadt, einfach um das alles so aufzusaugen, setze mich in Cafés, gehe in die Ubierschenke, meine Lieblingsbar, grüße, wenn sie zuhören oder so. Da bin ich aufgewachsen, habe da ganz viel Fußballsozialisation mitbekommen. Ich vermisse meine Freunde, vermisse meine Familie, vermisse den Rhein natürlich. Das gehört alles so mit dazu, aber ich wäre gern öfter dort, aber ich habe mich halt entschieden, hier drüben zu leben, aber das ist okay. Mhm. Also ich glaube, ich habe das auch immer irgendwie im Herzen mit dabei, nehme mir manchmal einen Moment raus und setze mich einfach hin und denk dran und dann ist auch wieder gut. Mhm. Natürlich ist man gerne im Stadion, das sind die besten Momente, da muss ich sagen, da laufen dann immer auch ein paar Tränen, wenn man dann in der Südkurve steht und dann die Hymne singt, also das lässt mich absolut nicht kalt, das lässt mich auch nicht kalt, wenn ich hier drüben bin, ja, und das ist okay, also ich glaube, ich bin da mit mir im Reinen. Ich bin gerne hier, ich liebe es hier zu wohnen und ich liebe es jedes Mal nach Köln zurückzukommen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, also ich glaube, je weiter man weg ist, umso schöner ist es nach Köln zurückzukommen und ich glaube, das ist genau die richtige Balance, die ich brauche, ja.
Steht denn schon fest, wann es das nächste Mal nach Köln geht? Hast du hier schon ein FC-Spiel ausgeguckt?
Noch nicht, also der Rahmenkalender steht ja, aber das muss man ja dann immer schauen, wie es mit den Terminen ausschaut. Ich denke, es wird tatsächlich erst nächstes Jahr wieder der Fall sein. Normalerweise, also in den letzten Jahren hatte ich es immer so, dass ich dann zum Auftaktspiel der Saison im August da war. Das hat jetzt dieses Jahr nicht geklappt, aber schauen wir mal. Nächstes Jahr Köln im Sommer. Ich glaube, das wäre ganz schön, vielleicht so eines der letzten Spiele der Saison, das wäre schon wunderbar.
Robert, und ich freue mich, dass das geklappt hat mit uns beiden hier im Podcast.
Ja.
Ich habe total gespannt zugehört und wie gesagt, wir sollten uns, glaube ich, noch ein zweites Mal verabreden. Auf eine gute FC-Saison, wie das Spiel in Elversberg ausgegangen ist, zum jetzigen Zeitpunkt des Gesprächs wissen wir es noch nicht. Ich hoffe mit 3 Punkten. Dir auf jeden Fall war eine schöne Zeit in den USA und einen tollen Jahrestag mit eurem Fanclub.
Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. An alle kölschen Fans, wenn ihr mal drüben in den USA seid, dann schreibt uns einfach an, kontaktiert uns über Twitter oder wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr hier drüben seid und laden euch gerne auf den Kölsch ein. Dich natürlich auch. Also, bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Danke dir, Robert.
Jo, ciao.
Ciao.
Ja, es sind doch auch nur 18 Flugstunden. Da haben FC-Fans schon vor größeren Herausforderungen gestanden, würde ich sagen, oder? Also, danke für die Einladung nochmal an dieser Stelle. Das Spiel in Elversberg konnte Robert Stokowi weder im FC-Radio noch im TV live verfolgen aufgrund der frühen Anstoßzeit. er ist ja 8 Stunden hinten dran, mitten in der Nacht. Kann ich verstehen, da möchte man doch lieber nochmal die Augen zulassen und sich rumdrehen. Aber die nächsten beiden Spiele, die folgen jetzt schon und ich hoffe, ihr seid da wieder live dabei. Wir machen weiter mit dem DFB-Pokal. Erste Runde. Der 1. FC Köln tritt beim Drittligisten SV Sandhausen an. Eine Woche später dann geht es weiter mit der zweiten Fußball-Bundesliga. Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Samstag 20:30, also das Topspiel gegen den aktuell Tabellenletzten. Da muss natürlich der erste Drei her, keine Frage. Und ich habe auch ein gutes Gefühl, dass der FC das dann packen wird. Aber wie gesagt, vorher ist erstmal Pokal. Und da gilt es natürlich gegen den Drittligisten bei den Sandhäusern eine Runde weiterzukommen. Nichts anderes wird das Ziel sein, darf das Ziel sein. Und ihr seid herzlich eingeladen, wie immer, das Ganze zu verfolgen. Und zwar live mit mir, werde im Stadion sein, das Spiel für euch kommentieren. Also klickt euch rein ins Radio Köln, FC Radio, fc-radio.de ist die richtige Adresse. Oder ihr drückt auf den Link über die FC-App. Auch dann seid ihr live mit mir verbunden, könnt das Spiel verfolgen. Und den Ausschnitten schalten ja immer, wie gewohnt, die Kollegen von Radio Köln zu mir raus. Also auch im Programm von Radio Köln seid ihr bestens aufgehoben, wenn ihr zwischendurch noch gute Musik hören möchtet. Sonntag 15:30, erste Runde DFB-Pokal. Der 1. FC Köln beim Drittligisten SV Sandhausen. Und eine Woche später, Samstag 20:30, das Flutlichtspiel im Rhein-Energie-Stadion. Hütte wird sicherlich ausverkauft sein. Der FC gegen Eintracht Braunschweig. Wir hören uns hoffentlich auch hier im FC-Podcast dann bald wieder. In 2 Wochen, wie gewohnt, gibt es die nächste neue Folge. Und bis dahin gilt wie immer, Madet Jod.
Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.